Was erwartest du ganz persönlich von Jesus? Kannst du dir das mal überlegen? Denkst du, oh, ich wünsche oder ich erwarte von Jesus, dass ich gesund bin, dass ich gesund werde? Vielleicht denkst du, ich erwarte von Jesus, dass er mir in Notlagen hilft. Ich erwarte von Jesus ein langes Leben, oder Geld, Glück. Das ist nicht, woran du denkst jetzt gerade. Was erwartest du von Jesus? Wir beginnen heute eine Mini-Predigtserie, das Kreuz. Heute in 2 Wochen und dann Karfreitag. Heute jeder hat sein Kreuz zu tragen. Und wir schauen uns heute einen Text an aus Matthäus 16. Es ist vielleicht der herausforderndste Text der Bibel überhaupt. Ich kann mich erinnern, vor 13 Jahren musste ich im Rahmen einer homiletischen Übung eine Predigt halten an der STH Basel zu dieser Aussage. 13 Jahre her, ich habe jetzt 12 Jahre hier in der FEG Aarau nie über diese Aussage gepredigt. Habe das ausgespart, gedacht, sollen andere darüber predigen, habe allerdings auch nie eine Predigt dazu gehört. Jetzt habe ich gedacht, man kann diese Aussage von Jesus nicht aussparen, auch wenn sie uns vielleicht nicht so gefällt. Denn Jesus hat immerhin 6-mal das Gleiche gesagt, ungefähr. Es ist nicht einfach so ein einmaliger Ausrutscher, sondern immer wieder hat Jesus das Gleiche gesagt und das wollen wir heute gemeinsam betrachten. Und ich möchte euch noch einmal warnen, es ist unglaublich herausfordernd. Wenn ihr die Bibel dabei habt, dürft ihr jetzt gerne mitlesen. Matthäus 16, Vers 24 bis 26. Da steht, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Was Jesus hier sagt, ist radikal gegen den Zeitgeist. Sowohl den Zeitgeist von damals, wie auch noch viel mehr gegen den Zeitgeist von heute. Entschuldigung. Heute sagt uns der Zeitgeist, höre auf dein Herz, verwirkliche dich selbst. Wichtig ist, dass du selbst bist. Es geht um dich, es geht um deine Freiheit, es geht um das, was du willst. Das sind die beherrschenden Leitlinien unserer Zeit. 2 Theologieprofessoren beschreiben die heutige Zeit so. Wir leben heute in einer hyperindividualisierten I-World, in der die maximale Ausweitung individueller Freiheit als ultimativer Weg zum Glück propagiert wird. Maximale Ausweitung individueller Freiheit. Das ist der Weg zum Glück. Und diese Botschaft, die hören wir ständig. Ständig in den Werbungen, muss man nur mal zuhören, was uns da gesagt wird, warum wir etwas brauchen, weil du es dir wert bist. Have it your way. Geh deinen Weg. Mach, was du willst. Es geht um dich, deine Freiheit, dein Glück. Es wird uns ständig gesagt, in allen möglichen popkulturellen Erzählungen, in den Romanen, in den Filmen, in den Liedern, wird mir ständig das eingetrichtert. Es geht um dich. Es geht um dich und deine Freiheit, das ist dein Glück. Aber übrigens, die Jünger damals, die waren nicht total anders geprägt wie wir heute. Auch die hatten mit dieser Aussage von Jesus große Mühe. Wenn man den Kontext beachtet, dann sieht man, wie Jesus in Vers 21 zu seinen Jüngern sagt, übrigens, ich gehe jetzt nach Jerusalem, ich werde dort viel leiden. Dann kommt Petrus, nimmt Jesus beiseite und sagt ihm wahrscheinlich so unter 4 Augen, Gott bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Jesus, sicher nicht gehst du jetzt nach Jerusalem, um zu leiden. Das kann doch nicht Gottes Wille sein, dass du leidest. Geht doch nicht. Will Gott doch nicht. Was sagt Jesus? Weg von mir, Satan. Was du willst, ist nicht, was Gott will. Du willst Menschliches. Sehen wir diese Brisanz? Und dann sagt Jesus so, diesen Moment hinein, die herausforderndste Aussage der Bibel. Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir? Will mir jemand nachfolgen? Das ist wie eine Frage. Will mir jemand nachfolgen? Vielleicht die Frage, die Jesus dir heute Morgen auch stellt. Willst du mir nachfolgen? Ja, nein, es steht hier wollen, auch im Griechischen, ganz starkes Wort. Willst du, es ist freiwillig, du musst nicht. Es ist ein Angebot, eine Anfrage. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Kommt, kommt in meine Nähe. Jesus sagt, ich strecke dir meine Hand aus. Du kannst meine Hand ergreifen, ich ergreife deine Hand. Und jetzt, was passiert, wenn wir Jesu Hand ergreifen und die Hand von Jesus nicht mehr loslassen? Dann sind wir immer dort, wo Jesus ist. Und dann werden wir auch mal dort sein, wo Jesus sein wird, in der Ewigkeit. Aber wenn wir Jesu Hand ergreifen und er unsere und wir diese Hand nicht mehr loslassen, dann werden wir immer auch den Weg gehen, den uns Jesus vorangegangen ist. Und dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Darum noch einmal die Frage, willst du Jesus nachfolgen? Wenn ja, dann gibt es hier drei Bedingungen, drei Imperative, drei Befehle. So wie Jesus sagen würde, willst du, dann musst du. Jesus sagt, schau, das sind die Kosten, ich sage sie euch. Das sind die Kosten. Will mir jemand nachfolgen? Erstens, der verleugne sich selbst. Sich selbst verleugnen bedeutet Abschied nehmen. Und zwar Abschied nehmen vom eigenen Ich, vom eigenen Willen, den eigenen Bedürfnissen, eigenen Wünschen, eigenen Plänen, eigenen Neigungen. Abschied nehmen, das ist ein Bild, das kennen wir, oder? Tschüss sagen. Ich sage Ade, Ade ich, Tschüss ich. Das Wort, das hier im Griechischen benutzt wird, hat die Grundbedeutung Nein sagen, absagen, verweigern, abschwören, ein Treueverhältnis lösen. Also wir sagen unserem Ich ab, oder auf den Punkt gebracht, gebe Gott die Zusage, dass ich ihm folge, ihm immer Recht gebe in meinem Leben. Und ich gebe meinem Ich die Absage. Gott die Zusage, meinem eigenen Willen die Absage. Es geht hier also um die Frage, wer sitzt auf dem Lebensthron von mir? Wer ist auf dem Chefsessel in meinem Leben? Man kann das Leben ja auf zwei Arten leben. Ich habe diesen Vergleich auch schon gebracht und die Abschluss und so. So das Leben wie ein Blatt Papier. Man kann das Leben mit Gott auf zwei Arten leben. Man kann sagen, schau mal Gott, das hier ist mein Lebensblatt. Es ist noch weiß. Aber weißt du was, Gott, ich habe da so meine Vorstellungen für mein Leben. Schau mal Gott, ich wünsche mir in meinem Leben, ja, dass ich diese Schulausbildung machen kann. Ich schreibe das mal hier hin, diese Schulausbildung. Und weißt du was, Gott, ich hätte dann auch gerne die Matur natürlich und dann ein Studium und dann, was ich noch gerne hätte, wäre, wenn ich dann diese Stelle bekommen würde. Und Gott, mit 24 würde ich übrigens gerne heiraten, nur dass du es gerade weißt, das ist perfektes Alter. Mit 28 das erste Kind, einfach, dass du es weißt, gell, meine Idee. Mit 30 mein Eigenheim, dann möchte ich einen guten Job mit viel Lohn haben. Und wenn ich mal krank werde, was eigentlich gar nicht passieren sollte, wenn es doch passiert, dann möchte ich, dass du mich gerade wieder heilst und mir alle Gesundheit schenkst. Und so, schau mal, Gott, das sind meine Pläne, meine Ideen. Was du tun musst, ist, du musst nur noch hier unten unterschreiben. Gott, schau, meine Ideen, meine Pläne, meine Wünsche, unterschreibe hier mein Leben. Das ist die eine Möglichkeit, wie wir unser Leben gestalten können, leben können. Die andere Möglichkeit ist die, wir sagen, schau mal, Gott, das ist mein Lebensblatt. Ich lasse es leer. Schreibe du mein Leben. Ich unterschreibe es hier unten. Vielleicht werde ich nie, vielleicht wird auch das in meinem Leben nicht erfüllt. Vielleicht muss ich ganz viele Wünsche, Träume, Ideen aufgeben. Aber weißt du was, Gott, ich unterschreibe hier mein Lebensblatt. Du darfst mein Leben schreiben. Das bedeutet, verleugne sich selbst. Vielleicht werde ich nie heiraten. Vielleicht werde ich nie Kinder haben. Vielleicht werde ich schwer krank werden. Vielleicht werde ich sogar jung sterben. Oder vielleicht wird mir jemand entrissen. Aber Jesus, ich unterschreibe hier dieses Blatt. Egal wie du mein Leben schreibst. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, welches Blatt ist dein Leben? Welches Blatt hast du Jesus hingegeben? Das, wo er einfach noch unterschreiben muss? Oder das, wo du unterschrieben hast? Ich würde am liebsten an dieser Stelle meine Predigt wie unterbrechen und sagen, wisst ihr was, jetzt muss ich einfach mal kurz einen Break machen, das war jetzt gerade ein bisschen gar heftig. Denn es gibt ja auch noch Lohn, es gibt ja auch noch die guten Seiten, es gibt ja nicht nur Kosten. Am liebsten würde ich jetzt wie ein bisschen die Brisanz nehmen und sagen, aber wisst ihr was, es gibt dann bei diesem Blatt schon noch eine Rückseite. Es kommt schon gut so. Und das stimmt auch, komme ich dann noch dazu. Aber wenn wir jetzt zu schnell einfach sagen, ja, es kommt schon gut, dann haben wir die Brisanz nicht verstanden, diese Aussage von Jesus. Denn der verleugne sich selbst bedeutet, ich verzichte auf alle meine Rechte. Ich verzichte auf Gerechtigkeit, auf Materielles, auf alles. Es gibt nichts, was mir zusteht. Und damit wir das so vielleicht noch ein bisschen heftiger verstehen, was das hier meint, mache ich noch zwei, drei Beispiele, wo wir uns vielleicht drin finden. Vielleicht hattest du auch schon einen strengen Arbeitstag, du kommst kaputt nach Hause am Abend, du wirfst dich aufs Sofa, du schaltest den Fernseher an und denkst, so, und das habe ich mir jetzt verdient. Verleugne sich selbst heißt nein. Steht mir nicht zu. Ist nicht mein Recht. Oder vielleicht hast du dich jahrelang in einer Gemeinde investiert. Du hast so viel für Jesus getan. Dann hast du aufgehört und niemand hat dir Danke gesagt. Gar niemand. Man hat es nicht mal richtig beachtet. Und du denkst, Mann, oh Mann, habe ich mich so investiert. Wenigstens Danke sagen könnte man mal. Das steht mir doch zu. Nein, verleugne sich selbst heißt, steht dir nicht zu. Gibt nichts, was uns zusteht. Vielleicht wurdest du verletzt von irgendjemandem. Die Person hat sich nicht mal entschuldigt in deinem Leben. Und jetzt grollst du und denkst, das steht mir doch jetzt zu. Jetzt kann ich doch bitter werden. Jetzt kann ich grollen. Nein, steht mir nicht zu. Verleugne sich selbst. Mein Ich, meine Ideen, meine Wünsche, meine Gedanken, meine Neigungen. Abschied geben. Steht mir nicht zu. Hoffentlich sieht es in deinem Leben gegenteilig aus. Hoffentlich kannst du es dir immer wieder auch mal gut gehen lassen im Leben. Mal die Beine hochlagen. Hoffentlich sagen Leute Danke für deinen Einsatz. Hoffentlich entschuldigen sich deine Mitmenschen. Hoffentlich passiert das. Aber auch wenn es nicht passiert, wir können nichts einfordern. Der verleugne sich selbst. Bedeutet, es steht mir gar nichts zu im Leben. Wir haben kein Anrecht. Wir können nichts von Gott einfordern. Es gibt nichts, was Gott uns schuldig wäre. Gott kann uns den Weg führen, den er will, egal wodurch. Es steht mir nichts zu. Gott muss sich mir nie erklären. Gott ist mir nie etwas schuldig. Ist das heftig? Ja, wenn man selbst davon betroffen ist, merkt man erst, wie herausfordernd es ist. Es ist unglaublich heftig. Aber wisst ihr was? Das ist noch gar nicht die heftigste Aussage in diesem Text. Noch viel heftiger ist die zweite Aussage. Der nehme sein Kreuz auf sich. Nun, viele verstehen diese Aussage heute falsch. Und ich habe bewusst auch diesen Titel falsch gewählt. Also wirklich absichtlich. Jeder hat sein Kreuz zu tragen, denkt man so schnell, oder? Ja, jeder hat halt sein Kreuz zu tragen. Jeder hat so sein Bürdeli. Bei manchen ist das vielleicht, dass er schwierige Mitmenschen hat. Schwierige Ehe, schwierige Kinder, schwieriger Arbeitsplatz, vielleicht eine Krankheit, sonst etwas, was man halt tragen muss. Jeder hat sein Bürdeli. Jeder hat so sein Kreuz zu tragen, denken wir heute. Aber das ist nicht das, was Jesus meinte mit dieser Aussage. Jesus dachte nicht, ja, jeder hat halt so sein Kreuzlein zu tragen, sondern Jesus meint hier das, was die Menschen damals verstanden haben, unter Kreuz auf sich nehmen. Und zwar war die Kreuzigung damals unglaublich schrecklich. Kreuzigung war so etwas Schreckliches, dass die Römer, die einzigen, die das damals verhängen durften, keine Römer gekreuzigt haben. Man hat nur Ausländer gekreuzigt. Es war so unglaublich schrecklich, die Kreuzigung, so erniedrigend, so entehrend, dass man diese Hinrichtungsart im Unterschied zu anderen Hinrichtungsarten nur verhängt hat, wenn man nicht nur das Leben, sondern auch die Ehre nehmen wollte. Kreuzigung galt in der Antike als ekelerregend, als abstoßend. Ich habe gelesen, dass der hellenistische Schriftsteller Lukian, der wollte das T aus dem griechischen Alphabet streichen, weil es so an die Kreuzigung erinnert. Dass so etwas Schreckliches war. Kein Christ im ersten Jahrhundert hätte das Kreuz als Schmuckstück verwendet. Ich sehe heute oft das Kreuz so tätowiert oder als Ketteli oder einfach so als Symbol. Damals wäre kein Christ auf die Idee gekommen, so etwas zu machen. Das Kreuz war schrecklich, entehrend, entwürdigend. Erst als im 4. Jahrhundert die Kreuzigung abgeschafft wurde, dann ein paar hundert Jahre später wurde das Kreuz zum Symbol der Christen, das wir heute auch als Schmuckstück verwenden. Aber damals, zur Zeit Jesu, war jemand, der sein Kreuz auf sich nimmt, jemand, der zur Hinrichtungsstätte laufen musste. Und es war damals so, dass wenn man die Todesstrafe Kreuzigung hatte, dann musste man den Querbalken so auf sich nehmen und mit diesem Querbalken bis zur Hinrichtungsstätte laufen. Und auf diesem Weg galt man als vogelfrei. Vielleicht versteht ihr, was das ist, vogelfrei? Vogelfrei meint, man darf mit dieser Person machen, was man will, man wird dafür nicht bestraft. Kann abschlagen, anspucken, beschimpfen, diese Person ist vogelfrei. Es gibt keine Strafe für diejenigen, die da noch etwas mit dieser Person anstellen. Und derjenige, der das Kreuz trug, der wusste, dass ihn nur etwas erwartet, nämlich der Tod. So jemand, der das Kreuz auf sich nahm, war jemand, der keine Erwartungen mehr hatte ans Leben. Das Einzige, was er noch erwartete, war ein qualvoller, erniedrigender Tod am Kreuz. Und wenn Jesus hier sagt, der nehme sein Kreuz auf sich, dann sagt Jesus damit, der sei bereit, nichts mehr vom Leben zu erwarten. Der sei bereit, bis zum Tod zu gehen für mich, sagt Jesus. Bereit zu sterben. Und Jesus sagt, wenn wir ihm nachfolgen wollen, müssen wir bereit sein, bis zum Äußersten zu gehen. Denn Jesus selbst war ja bereit, das Kreuz zu tragen. Klar, er hatte die Kraft nicht mehr, musste dann Hilfe haben. Aber er hat das Kreuz auf sich genommen. Und auf dem Weg nach Golgatha war Jesus dieser Vogelfreie. Man durfte ihn abschlagen, anspucken, ausgeißeln. Man durfte mit ihm machen, was man wollte, ihn beschimpfen. Jesus wurde alleine gelassen, bekam dann Nägel in die Hand, in die Füße und starb dort am Kreuz von Golgatha. Und das alles tat Jesus für uns. Jesus starb für uns, er trug unsere Schuld, damit wir versöhnt sind mit Gott und jetzt ein neues Leben als Kinder Gottes leben dürfen. Aus der Kraft des Heiligen Geistes in der Gemeinschaft der tiefen Geborgenheit der Liebe des Vaters. Das ist das neue Leben, das Jesus uns schenkt. Jesus hat uns freigekauft, nicht mit vergänglichen Dingen wie Silber oder Gold. Schreibt Petrus. Der Petrus, der zu Jesus sagte, das soll dir nicht passieren. Schreibt dann ein paar Jahre später, ihr wisst ja, dass ihr freigekauft worden seid aus dem sinnlosen Leben, das ihr von euren Vorfahren übernommen hattet. Und zwar mit dem kostbaren Blut eines reinen, makellosen Opferlammes, dem Blut von Jesus Christus. Jesus hat für uns bezahlt. Wir gehören ihm. Jetzt sagt Jesus, Vers 25, denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Vers 24 ist da die herausforderndste Aussage der Bibel. Immens hohe Kosten, die Jesus denen verheißt, die ihm nachfolgen. Jesus nachzufolgen kostet alles. Klar, es ist gratis. Gratia, Gnade. Jesus hat alles für uns getan. Er hat für uns gelebt. Er ist für uns gestorben. Es ist alles nur Gnade. Aber es kostet uns auch alles. Wir dürfen zu Jesus kommen, wie wir sind. Wir bekommen Vergebung, neues Leben. Aber es kostet auch alles. Unseren Eigenwillen, unsere Träume, unsere Ideen. Folgen. Leben mit Jesus hat Folgen. Die eigenen Pläne und Ideen zählen nicht mehr. Das singen wir im Solo sehr oft. Und dann klatschen wir jeweils. Denke mir auch, ja, wissen wir, was wir da singen? Folgen, Leben mit Jesus hat Folgen. Die eigenen Pläne und Ideen zählen nicht mehr. Folgen heißt zu leben für Gottes großen Plan. Sich selbst aufzugeben. Jetzt kommt Vers 25. Und wir sehen, es gibt nicht nur Kosten, es gibt auch einen Lohn. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Ein großer Lohn. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Jesus sagt, es gibt auch unglaublich viel zu gewinnen. Stellt euch jemand vor, der alles gewinnt in dieser Welt. Vielleicht denken wir an Nebukadnezar, vielleicht denken wir an Alexander den Großen, vielleicht denken wir an die Cäsaren der damaligen Zeit, zur Zeit Jesu war das Tiberius. Alles gehörte ihnen, ganzer Erdkreis. Aber was blieb ihnen am Schluss? Was blieb ihnen? Bereits im Alten Testament wird deutlich, niemand kann für das Leben seines Freundes bezahlen. Niemand kann ihn bei Gott vom Tod freikaufen. Denn ein Menschenleben kann man nicht bezahlen. Denn ein Menschenleben kann man nicht mit Gold aufwiegen. Aller Reichtum dieser Welt wäre noch zu wenig. Keiner lebt hier ewig. Niemand kann dem Grab entrinnen. Niemand kann etwas mitnehmen, wenn er stirbt. Die ganz große Frage, die hier wie hinter Jesu Aussage steht, ist die Frage, was ist mein hauptsächlicher Bezugspunkt in meinem Leben? Wonach richte ich mein Leben aus? Der Philosoph Charles Taylor hat gut aufgezeigt, dass wir uns hier in Europa entwickelt haben zur abgeschlossenen Diesseitigkeit. Abgeschlossene Diesseitigkeit meint, wir leben so im Bewusstsein, dass es nur diese Welt hier gibt. Gott, wenn es ihn gibt, dann ist er vielleicht noch ein Gedanke, ein Gefühl, aber nicht real in dieser Welt. Und das sagen wir uns ständig zu in dieser Welt. Wir leben ganze Zeit so in dieser abgeschlossenen Diesseitigkeit, wo Gott keine reale Position hat, wo es auch keinen Himmel gibt, keine Hölle mehr gibt. In dieser Welt leben wir. Dieses Vorstellungsschema, abgeschlossene Diesseitigkeit, prägt uns durch und durch. Und jetzt kam Jesus in diese Welt und hat uns wie die Augen geöffnet, dass es mehr gibt als nur diese Welt. Die Augen geöffnet für das geistliche Leben. Und er sagt hier, wenn jemand das geistliche Leben verpasst, verpasst er letztlich alles. Wie Jesus sagen würde, schau, dein Leben ist wie ein Hauch, es ist nur ganz kurz. Wenn du nur für dieses Leben lebst, gehst du am hauptsächlichen Ziel vorbei. Es lohnt sich nicht, an diesem Leben hier festzuhalten. Es lohnt sich vielmehr, dieses Leben hier für Gott zu verwetten, ganz auf die Karte Gott zu setzen. Jim Elliot, vielleicht kennt ihr ihn, er hat so diese Aussage geprägt: Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Wie ist Jim Elliot gestorben? Beim Versuch, den Ureinwohnern die Liebe Gottes zu bringen. Er hat sein Leben für Gott verwettet. Er hat das ewige Leben bekommen. Es ist ein Paradoxon, was wir hier vor uns haben. Ein Paradoxon, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Ein Paradoxon, das aber sehr stark mit meinem Erleben übereinstimmt. Ich merke in meinem Leben, je mehr ich für mich selbst leben möchte, desto leerer werde ich. Ich schaue, dass ich selbst nicht zu kurz komme. Mein Recht, meine Ideen, meine Gerechtigkeit. Ich merke, das macht mich kaputt. Ich werde ganz leer. Aber je mehr ich zur Ehre Gottes leben möchte, für ihn, seinen Plan, seine Ideen, seine Vorstellungen, desto erfüllter wird mein Leben. Jesus selbst sagte, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Der Dieb, Jesus meint damit den Teufel, kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten, umzubringen. Um mir einzureden, du brauchst das, schau für dich, verwirkliche dich selbst, komm selbst ja nicht zu kurz. Und schlussendlich zerstört uns das immer. In verschiedenen Religionen, der Esoterik, der Sünde, in der Welt. Und ständig gesagt, folge mir, höre auf mich, mach das. Ist doch kein Problem. Und dann merken wir, wie uns das wie zerstört, uns auffrisst. Das ist das Problem von Götzen. Sie wollen immer mehr. Sie zerstören uns. Aber Jesus sagt, ich komme. Ich gebe dir Leben. Wahres Leben. Ewiges Leben. Leben im Überfluss. Ich möchte noch einmal den Predigttext lesen. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auflöse? Jesus sagt, komm zu mir. Komm, folge mir nach. Diese Frage, willst du mir nachfolgen, stellt Jesus heute Morgen dir. Jesus sagt, schau, ich gebe dir das ewige Leben und alles, was du nötig hast. Am Anfang habe ich gefragt, was erwartest du ganz persönlich von Jesus? Also nicht, woran du gedacht hast. Jesus macht klar, er muss es dir nicht geben. Es gibt nichts, was uns zusteht. Er hat uns freigekauft. Wir gehören ihm mit Leib und Leben. Die Frage ist heute Morgen, will ich Jesus oder will ich nur seine Gaben? Willst du Jesus, den Geber, oder nur seine Gaben? Ja, Jesu Aussage ist unglaublich herausfordernd. Jesus will dich ganz. Vielleicht die älteren Geschwister unter uns kennen noch so die Aussage, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Und ich glaube, das ist das, was Jesus hier meint. Ganz oder gar nicht. Und ich möchte dich fragen, wenn du jetzt hier sitzt, was ist es, was dich davon abhält, dich ganz Jesus hinzugeben? Was hält dich ab? Vielleicht bist du wie hier und denkst, ich habe eine geschlossene Hand im Moment. Ich kann Jesus meine Hand gar nicht hingeben, weil ich möchte das auf keinen Fall loslassen hier. Ich weiß ganz genau, Jesus sagt mir heute, öffne deine Hände, lass los, streck mir deine Arme hin. Ich möchte dich fragen, welches Blatt streckst du Jesus hin? Bist du bereit, dein leeres Lebensblatt Jesus hinzustrecken, zu unterschreiben, zu sagen, Jesus, du darfst mein Leben leben? Was auch immer das bedeutet, bestimmt wirst du gewisse Träume, Ideen, Wünsche aufgeben müssen. Aber es gibt auch eine Rückseite. Und die Rückseite ist, dass Gott uns immer mehr gibt, als wir loslassen. Wenn wir bereit sind, unser Lebensblatt leer ihm hinzustrecken, dann wird Gott uns letztendlich viel, viel mehr schenken, als wir uns überhaupt vorstellen können. Es ist wie wenn wir sagen würden, schau Jesus, ich lasse jetzt meine Hand los, oder ich öffne meine Hand, ich strecke dir meine Arme hin und dann haben wir offene Arme, die Gott beschenken kann. Das ist die Rückseite, das ist der Lohn. Aber die Kosten sind groß. Bete. Jesus, ich finde diesen Text, finde diese Aussage von dir unglaublich herausfordernd. Also ich muss schon ganz ehrlich sein, ich habe nicht so gerne diese Predigt vorbereitet. Weil ich mir selbst immer wieder in der Vorbereitung die Frage gestellt habe, was bedeutet das wohl für mich? Wo gibt es Dinge, die ich loslassen muss, die mir zu wichtig sind? Was steht mir nicht zu? Gedacht habe, ich bitte dich, dass du durch die Reihen gehst, bei mir beginnst, uns ganz persönlich ansprichst und uns hilft, unsere Hand zu öffnen, wo wir etwas festhalten, was wir gar nicht behalten können. Damit wir offen sind für das, was wir nie verlieren können. Ich bitte dich, hilf uns dabei, alles auf deine Karte zu setzen. Amen.